Ich lese aus 1. Mose 8, die Verse 1 bis 22 und Kapitel 9, Verse 1 bis 17. Gibt es ein Bild dazu gleich, aber das kommt dann gleich noch. Da gedachte Gott an Noah und an alles wildige Tier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war, und ließ Wind auf Erden kommen, und die Wasser fielen. Und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft, samt den Fenstern des Himmels, und dem Regen vom Himmel wurde gewehrt. Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen ab nach 150 Tagen. Am 17. Tag des 7. Monats ließ sich die Arche nieder auf dem Gebirge Ararat. Es nahmen aber die Wasser immer mehr ab, bis auf den 10. Monat. Am 1. Tage des 10. Monats sahen die Spitzen der Berge hervor. Nach 40 Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf, das er gemacht hatte, und ließ einen Raben ausfliegen. Der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden. Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Aber da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche, denn noch war Wasser auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in die Arche. Da harrte er noch weitere 7 Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus der Arche. Die kam zu ihm um die Abendzeit, und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug's in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Aber er harrte noch weitere 7 Tage und ließ eine Taube ausfliegen. Die kam nicht wieder zu ihm. Im 600. Lebensjahr Noahs, am 1. Tage des 1. Monats, waren die Wasser vertrocknet auf Erden. Da tat Noah das Dach von der Arche und sah, dass der Erdboden trocken war. Und am 27. Tage des 2. Monats war die Erde ganz trocken. Da redete Gott mit Noah und sprach: Geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Alles Getier, das bei dir ist, von allem Fleisch, an Vögeln, an Vieh und allem Gewürm, das auf Erden kriecht, das gehe heraus mit dir, dass es sich regen auf Erden und fruchtbar sein und sich mehren auf Erden. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne, dazu alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht, das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse, von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Furcht und Schrecken vor euch soll über allen Tieren auf Erden und über allen Vögeln unter dem Himmel, über allem, was auf dem Erdboden wimmelt, über allen Fischen im Meer, in eure Hände seien sie euch gegeben. Alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise, wie das grüne Kraut habe ich euch alles gegeben. Allein esst das Fleisch nicht mit seinem Blut, in dem sein Leben ist. Auch will ich euer Eigenblut, das ist das Leben eines jeden unter euch, rächen und will es von allen Tieren fordern und will das Menschenleben fordern von einem jeden Menschen. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Seid fruchtbar und mehret euch und regt euch auf Erden, dass eurer viel werden, viel darauf werden. Und Gott sagte zu Noah und seinen Söhnen mit ihm: Siehe, ich richte mit euch einen Bund auf und mit euren Nachkommen und mit allem lebendigen Getier bei euch, an Vögeln, an Vieh und allen Tieren des Feldes bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, was für Tiere es sind auf Erden. Und ich richte meinen Bund so mit euch auf, dass hinfort nicht mehr alles Fleisch verderbt werden soll durch das Wasser der Sintflut und hinfort keine Sintflut mehr kommen soll, die Erde verderbe. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sintflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah: Das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Soweit, ziemlich langer Text. Ich habe drei Überschriften. Die erste kommt hier vorne gleich. Gott ganz unbegreiflich. Könnt ihr Gottes Handeln immer nachvollziehen? Oder bleiben manchmal Fragen offen? Kennt ihr das Gefühl, von Gott vergessen zu sein? Auch ohne, dass ich bislang so richtig ausweglose Situationen erlebt habe, kann ich Gott manchmal nicht verstehen. Und manchmal erscheint er mir meilenweit weg. Die Sintflutgeschichte nährt solche Gedanken und Gefühle noch. Schon der Beginn unseres Predigttextes legt einem ja geradezu die Stirn in Falten. Was lese ich da? Da gedachte Gott an Noah und an alles wildige Tier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war. Ja, das ist aber schön, dass dem lieben Gott der gute alte Noah wieder einfällt. Der arme Kerl, der schippert mitsamt dem ganzen Viehzeug in einem manövrierunfähigen Kahn in gutes Jahr ziellos über den Weltenozean. Und das Ganze, weil Gott ihm diese Situation beschieden hat und den Kahn auch noch verschloss, nachdem Familie Noah mitsamt der ganzen Flora und Fauna darin verstaut war. Und dann, ein gutes Jahr später, da gedachte Gott an Noah. Schön. Ich muss an meine ehemalige Arbeit im Großhandel denken. Da ruft kaum, dass ich da bin, ein erster Kunde an und braucht ein umfangreiches Angebot. In der Viertelstunde. Also mache ich mich sofort an die Arbeit, um einigermaßen pünktlich mein Angebot vorzulegen. Allerdings 3 Minuten später klingelt erneut das Telefon und ein anderer Kunde braucht zufällig ganz dringend ein Angebot. Er will gleich in der Leitung warten. Indes betritt ein dritter Kunde das Büro und will, naja, wisst schon. Kaum habe ich den Mann in der Leitung bedient und kümmere mich um den Kunden im Büro, da klingelt das Telefon erneut. Mein erster Kunde ist dran. Die Viertelstundenfrist ist natürlich längst abgelaufen. Und als er ganz ungeduldig anruft und glaubt, ich habe ihn vergessen, da merke ich, ich habe ihn tatsächlich vergessen. Aber ist das Gottes Situation? Ist er global so beschäftigt, dass er hier und da schon mal einen vergisst, der ihm dann hoffentlich irgendwann wieder einfällt? Ach, der Noah! Bin ich am Ende vielleicht sogar so ein vergessener Gottes? Vielleicht ist das deine Frage, weil du dir so vorkommst, als hätte Gott dich vergessen. Oder eine andere Sache. Da lesen wir, dass Gott bereut, den Menschen geschaffen zu haben und beschließt, ihn zu vernichten. Das war Teil der letzten Predigt. Und jetzt scheint Gott zu bereuen, dass er den Menschen vernichtet hat. Auf jeden Fall entschließt er sich, so etwas nie wieder zu tun. obwohl er ja zu keinem besseren Ergebnis im Urteil über den Menschen gelangt ist. Was sagt er? Das Dichten und Trachten des Menschen, des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das ist doch nichts besser geworden. Was hat Gott bewogen, jetzt plötzlich anders zu urteilen oder anders zu handeln? Was ist nur mit Gott los? Agiert er auch nicht anders als unsere lieben Politiker? Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Heute so, morgen so? Wie es ihm gerade besser oder günstiger erscheint? Günstiger für wen? Ist Gott unberechenbar? Ich will einen Beantwortversuch wagen. Gerade das Alte Testament spricht in sehr menschlichen Bildern und menschlichen Worten von Gott. Ein Hinweis darauf, dass unsere Bibel nicht fertig vom Himmel gefallen ist, sondern dass wir Menschen, ja, von Gott inspiriert, aber Menschen über Gott sprechen. Und zwar so menschlich, wie Menschen eben nur von Gott reden können. Zum anderen trifft eines tatsächlich zu, Gott ist wirklich unberechenbar. Für uns Menschen jedenfalls. So wie wir nur in menschlichen Worten und mit menschlicher Begrenztheit von Gott reden können, so können wir ihn auch nur begrenzt begreifen, wenn überhaupt. Wenn du es begriffen hast, ist es nicht Gott, sagt der alte Kirchenvater Augustin, und ich meine, er hat recht. Wenn du es begriffen hast, dann ist es nicht Gott. Gott bleibt für uns unbegreiflich und vieles, was Gott tut, verstehen wir nicht. Und manches, das sehen wir auch nicht ein. Und doch ist Gott nicht hin und her schwankend. Wir sind keinem Gott ausgeliefert, der je nach Laune mal lieb und mal böse mit uns umspringt. Und Gott ist auch nicht vergesslich. Er hat weder den Noah vergessen, noch vergisst er dich. Das hebräische Wort für Gottes Gedenken bedeutet in erster Linie an etwas denken, das einem längst bekannt ist, das einem schon bekannt ist. Das heißt, Gott hat den Noah zu keiner Zeit vergessen, aber zu einem bestimmten und für Noah vielleicht nicht nachvollziehbaren Zeitpunkt lenkt Gott seine ganze Aufmerksamkeit auf diesen Noah. Und Gottes Gedenken, das ist keine Erinnerung im Kopf, das ist eine konkrete Tat. Denn dieses Gedenken wird für Noah spürbar durch einen Wind, der das Wasser sinken lässt. Ich weiß den Zeitpunkt nicht, wann Gott eingreift. Ich weiß auch nicht, wie er eingreift. Aber ich weiß, dass Gott mich nicht vergisst und auch nicht vergessen hat. Und dass er zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun wird. Das heißt Glauben. Das heißt Vertrauen. Wie in dem alten Lied, was ich sehr schön finde, das Hedwig von Redern gedichtet hat, wo sie schreibt, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist's doch umsonst, dass ich mich sorgend müh, dass ängstlich schlägt mein Herz, sei's spät, sei's früh. Du weißt den Weg ja doch, du weißt die Zeit, dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ich preise dich für deiner Liebe Macht, ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum ward ich still, dein Wort ist ohne Trug. Du weißt den Weg für mich. Das ist genug. Ich möchte gerne noch ein kleines Nebengleis betreten, das mir an dieser Geschichte aufgefallen ist. Mir ist es schon mehrfach passiert, dass mich Leute gefragt haben, wie erkenne ich Gottes Willen in einer konkreten Situation? Wie erkenne ich Gottes Willen? Es gibt darauf sicherlich keine Pauschalantwort, keine Methode, die immer funktioniert. Vergessen wir nicht, Gott bleibt unberechenbar. Die Bibel erzählt von unterschiedlichen Menschen, die auf ganz unterschiedliche Weise Gottes Willen erfahren und auch erfragt haben. Und Noah zeigt mir einen doppelten Weg, der einerseits Gott nicht festlegt und andererseits Noah selbst nicht passiv macht. Noah bleibt ein Hörender. Einer, der es versteht, Gottes Reden zu hören, selbst als Gott scheinbar ein Jahr lang schweigt. Wir erfahren nicht, wie Gott geredet hat und wie Noah gehört hat. Das ist wohl auch gar nicht wichtig. Vielleicht würden wir sonst wieder ein Prinzip draus machen. Wichtig ist, hörend zu bleiben. Eine Antenne für Gott und sein Reden zu haben, mitten im Alltag. Und zugleich schließt das nicht aus, dass Noah zur Klärung selbst beiträgt, indem er ganz einfach ein paar vernünftige Dinge tut. Er sendet Vögel aus, die ihm gewissermaßen den Wasserstand melden, und er deckt schließlich eigenmächtig das Dach ab. Bei Noah ist Hören auf Gottes Reden und Tun vernünftiger Dinge kein Widerspruch. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass es kein Widerspruch sein muss. Gott erwartet nicht, dass wir den Verstand ausschalten, wenn es um seinen Willen geht. Andersherum ist natürlich nicht unbedingt das Gottes Wille, was ich für vernünftig halte. Das wäre zu kurz gegriffen. Denn vergessen wir nicht, Gott bleibt für uns unberechenbar. Eine zweite Überschrift. Gott, unser Verbündeter. Aber auch wenn Gott unberechenbar bleibt, von unserem Verstand nicht zu fassen, lässt er uns nicht im Ungewissen. Gott springt auch nicht von einer Laune zur anderen. Vielmehr, er verbindet sich. Er bindet sich. Er bindet sich selbst an den Menschen. Er schließt einen Bund mit Noah. Der Noah-Bund ist der erste Bund Gottes, von dem die Bibel berichtet. Gott macht sich zum Verbündeten des Menschen nach der Sintflut. Um zu verstehen, was das bedeutet, möchte ich kurz erklären, was Bund in der Bibel bedeutet. Ein Bund, das ist ein Vertrag zwischen zwei Personen oder auch Personengruppen. Beides ist möglich. Und zwar ein Vertrag, der eine Rechtslage klärt. Und dabei ist ein Bund nicht egal, wer da mit wem den Bund schließt, sondern immer ist eine Richtung klar, nämlich der Höherstehende schließt den Bund mit dem Niedrigstehenden an. Zum Beispiel im Kriegsfall schließt natürlich den Bund der Sieger mit den Besiegten. Und der Höherstehende oder im Kriegsfall der Sieger über die Besiegten, der legt dann auch die Bedingungen des Vertrages fest. Da hat der andere keinen Einfluss drauf, da kann ich sagen, aber ich habe auch was zu melden. Nein, der Höherstehende legt die Bedingungen fest. Und dann wird so ein Bund mit einem durchaus blutigen Ritual besiegelt. Und dann wissen alle Beteiligten, so läuft's jetzt. Das ist der Bund, der gilt. Und das ist ein probates Mittel im Orient gewesen, um einigermaßen gewährt zu haben, das läuft jetzt auch so. Und da halten sich alle Beteiligten dran. Die Bedingungen, da gibt es noch Konsequenzen, bei Nichteinhaltung so und so. So funktioniert ein Bund im Alten Testament. Und hier also schließt Gott einen Bund mit Noah, der Höherstehende mit dem Niedrigerstehende. Das heißt, Gott klärt eine Rechtslage. Es geht also nicht um eine Laune, es geht um Rechtsfragen. Allerdings fällt bei dem Noah-Bund auf, dass Gott als der Höherstehende zwar diesen Bund stiftet, soweit ist alles in Ordnung, aber es fällt auf, dass er lediglich selbst verpflichtende Bedingungen stellt. Gott verpflichtet sich, aber er stellt keinerlei Bedingungen an den Menschen. Das fällt auf. Und das ist eigentlich nicht so bei einem Bund zwischen Menschen. Gott stellt keinerlei Bedingungen an den Menschen. Er macht seinen Gewaltverzicht, seine Friedenszusage nicht abhängig von unserem Verhalten. Er lässt seine Sonne scheinen auf Gute und Böse. Gottes Bund ist eine einseitige Entscheidung, die uns Menschen zugutekommt. Der neue Bund Gottes durch Jesus ist wieder so ein Bund mit einseitigen Vertragsbedingungen. Gott stellt keine Bedingungen an uns. Höchstens die eine, dass wir einsteigen auf sein Angebot, dass du das, was Gott dir schenkt, auch annimmst. Das ist die einzige Bedingung, mehr nicht. Und als Zeichen des Bundes setzt Gott seinen Bogen in die Wolken. Ein schönes Bundeszeichen und ein doppeldeutiges. Als Regenbogen verkündigt es, dass trotz aller Sünde Himmel und Erde durch diesen Bund verbunden bleiben. Dass noch in den Nachwehen des Gerichts schon die Sonne aufscheint. Denn wann ist der Regenbogen zu sehen? Da muss es noch nass sein. Da sind noch Regentropfen in der Luft. Da kommt noch das Gerichtswasser sozusagen, aber da ist schon der Bogen da. Die Sonne, beziehungsweise die Sonne, die den Bogen zum Leuchten bringt. Somit das Gericht Gottes ist nicht das letzte Wort, sondern seine Gnade. Gott sucht weiterhin die Beziehung zu den Menschen. Zum anderen steht das Wort Bogen im Alten Testament fast ausschließlich für den Kriegsbogen. Es gibt überhaupt kein eigenes Wort für Regenbogen. Eigentlich ist es der Kriegsbogen. Das heißt, seinen Kriegsbogen hat Gott in die Wolken gehängt. Seinen Feldzug gegen die Menschen hört er unwiderruflich auf. Und zugleich bleibt dieser Bogen als Herrschaftszeichen Gottes erhalten und sichtbar. Regenbogen und Kriegsbogen. Das heißt, über allen Katastrophen dieser Welt bleibt Gott der Herr. Und gerade mitten in die Bedrohung, der Regenbogen entsteht eben noch während des Regens, mitten hinein in die Bedrohung strahlt Gottes Licht hinein. Kennt ihr solche Situationen, wo Gott in die Bedrohung hinein sein Licht leuchten lässt? Gott hat sich mit uns verbündet. Nichts und niemand, außer wir selbst, kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Gott spricht mit seinem Bund ein unwiderrufliches Ja zum Leben. Er verbirgt sich selbst dafür. Meine dritte Überschrift. Ja zum Leben. Das alles ist ja nicht selbstverständlich. Die Welt hat sich nach der Katastrophe, genau genommen schon vor der Katastrophe, erheblich, ja dramatisch verändert. Das Leben ist nun ständig bedroht. Der Mensch ist sich selbst dabei zur größten Bedrohung geworden. Die gesamte Schöpfung Gottes ist schwer gestört und so braucht alles Leben eine Neuordnung. Denn die schöpfungsgemäßen Beziehungsgeflechte, die sind entartet. Ich traue mich mal, dieses Wort zu nennen. Wie kann das Leben nach der Katastrophe oder bei immer wiederkehrenden hausgemachten Katastrophen, wie kann das Leben gelingen und wie kann es gestaltet werden? Das sind Fragen, die für mich hinter diesem Text stehen. Kann unter diesen veränderten Ausgangsbedingungen Gottes Gebot, seid fruchtbar und mehret euch, noch gelten? Mancher fragt sich vielleicht, kann man in diese Welt noch Kinder setzen? Ist das verantwortbar? Der Neuanfang nach der Sintflut macht deutlich, Gott hält sein Gebot und seinen Segen der Vermehrung aufrecht. Er spricht beide sogar neu aus. Seid fruchtbar und mehret euch. Gott hat seinen Segen von dieser Erde nicht abgezogen, selbst in den schlimmsten Katastrophen nicht. Und deshalb segnet Gott auch die Kinder, die wir in diese Welt setzen. Ich möchte an dieser Stelle einmal kritisch zurückfragen, können und wollen wir entscheiden und festlegen, was ein gesegnetes Leben ist und was es ausmacht? Können wir das? Können wir entscheiden, ob unsere Welt morgen noch ein gesegnetes Leben ermöglicht? Vielleicht müssen wir an dieser Stelle vielmehr fragen, ermöglichen wir unseren Kindern ein gesegnetes Leben, indem wir die Segenslinie Gottes weitergeben, indem wir ihnen Segen sind? Es stimmt, die Ausgangsbedingungen haben sich geändert und das Leben ist nicht mehr sicher. Und so tut Gott etwas ganz Entscheidendes. Er stellt menschliches Leben unter seinen ganz besonderen Schutz. Die Verfügbarkeit über das Leben anderer Menschen wird in diesem Text dem Menschen abgesprochen. Der Mensch hat nach diesem Text kein Recht, über das Leben anderer Menschen zu verfügen. Und das, finde ich, ist eine gewaltige Aussage. Denn wo fängt Verfügung über das Leben anderer Menschen an? Bei der Beendigung eines Lebens? Beim Beginn eines Lebens? Oder auch zwischendrin? Wir merken, dass wir ganz knifflige Fragen berühren. Wie brisant die Frage ist, das hat in dieser Woche unser Bundestag diskutiert. Sollen Krankenkassen die Untersuchung bezahlen, die unter anderem Trisomie 21 diagnostiziert? Unter welchen Druck könnten Eltern geraten oder geraten heute schon, wenn sie ein als behindert diagnostiziertes Kind erwarten? Dürfen wir verfügen über so ein Leben? Wie ist das mit Sterbehilfe? Aktiv oder passiv? Die Antworten, wenn man sie am Kranken- oder Sterbebett und nicht am grünen Tisch bedenkt, die sind gar nicht leicht zu finden. Wir merken, Verfügen über das Leben anderer beginnt nicht erst bei Tötungsdelikten. Aber besteht die Gefahr des Verfügens nicht ständig im Alltag? Zum Beispiel bei den Menschen, die auf Fürsorge, auf unsere Fürsorge angewiesen sind? Unsere Kinder, wie wir gerne sagen, unsere Kinder gehören uns nicht. Verfügen wir über ihr Leben oder geben wir ihnen Freiraum, ihr Leben zu entwickeln, ihr Leben zu entwickeln? Menschenblut fordert der Schöpfer vom Geschöpf zurück. Wir sind Gott verantwortlich für unseren Umgang mit Menschen. Und wenn ich das sage, dann nicht von einer erhabenen Position aus, nicht als Unschuldiger oder als Nicht-Gefährdeter. Ich frage uns vielmehr, wie gehen wir mit dieser Verantwortung um, nicht über das Leben anderer Menschen verfügen zu dürfen? Wie gehen wir um, wenn wir an dieser Stelle versagt haben oder wenn wir Versagen anderer sehen? Welche seelsorgerlichen Herausforderungen und Möglichkeiten sehen wir? Wie kann Vergebung gelebt werden? Wie kann Heilung von Verletzungen geschehen? Wie zum Beispiel gehen wir mit einer Frau um, die abgetrieben hat? Eine angemessene Antwort können wir bei Gott finden. Gott hat sich mit uns Menschen verbündet. Mit den Menschen, die Opfer von Verfügung geworden sind und die Täter geworden sind. Bei Gott können wir unsere Schuld loswerden und Gott heilt auch unsere zerbrochenen Herzen. Und dann möchte Gott mir eine ganz wichtige Lektion lernen, die Unantastbarkeit menschlichen Lebens liegt nicht etwa in Humanität begründet, in der Ehrfurcht vor dem Leben, sondern in der Gottesebenbildlichkeit. In unserem Text lese ich, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Zum einen heißt das, die Begründung der Unantastbarkeit liegt auf einer höheren Ebene als auf der menschlichen. Humanethik, Lebensschutz braucht eine höhere ethische Instanz als den Menschen selbst. Paragraph 1 im Grundgesetz reicht nicht. Zum anderen heißt das, in jedem Menschen, der mir begegnet, begegnet mir die Originalität Gottes, begegnet mir ein Stück Gesicht Gottes. Auch die Menschen sind von dir und haben Leben hier durch deine große Güte. Fühlen, Wollen und Verstand sind Werke deiner Hand, entstammen deinem Plan. Ist der Mensch auch sehr entstellt, weil er die Sünde wählt, du willst ihn nicht zerstören. Deine Liebe macht ihn frei von aller Tyrannei, wenn er auf dich vertraut. Lasst uns einander mit diesem Respekt begegnen, damit wir einander als Originale Gottes und als Gesicht Gottes erkennen. Gottes Bund mit uns will auch uns miteinander verbinden. Sein Ja zum Leben will auch uns ermutigen, Ja zum Leben zu sagen, zum eigenen Leben und zum Leben der Menschen, die Gott mir anvertraut. Ja zum Leben, das heißt für Gott ganz konkret Liebe. Das ist kein nur gesprochenes Ja, wie man mal so Ja sagt, sondern es ist gelebtes Ja, Liebe. Dieses Ja wird konkret. Und wie kann unser Ja zum Leben heute konkret werden? Kann ich Ja sagen zu meinem eigenen Leben? Kann ich mich selbst annehmen als von Gott wertvoll geschaffenen und wertvoll erachteten Menschen? Kann ich Ja sagen zu dem Leben, in das Gott mich gestellt hat, mit seinen Chancen und Begrenzungen, seinen Möglichkeiten und Herausforderungen? Kann ich Ja sagen zu dem Leben der Menschen, die Gott mir an die Seite gestellt hat, zu denen, die mir liebenswert erscheinen, aber auch zu denen, die mich provozieren, die sich unmöglich verhalten, die meine Normen widersprechen, die Gott einen alten Mann sein lassen? Kann ich Ja zu diesem Leben sagen? Gott sagt Ja zu jedem dieser Menschenleben. Und ich will lernen, auch Ja zu sagen. Amen.